Ist eigentlich so ein Sieg, ja, ein Weltmeistertitel, ist der ethisch-moralisch möglicherweise sogar mehr wert, wenn du es eben nicht noch über die Maße ausschlachtest, um soziale Anerkennung, soziales Kapital zu erlangen, anzuhäufen? Also ich sage jetzt mal Karma-Punkte.
3, 2, 1, here we go!
Also ich sag mal, kontrolliert gestorben. Ist egal, wie langsam oder schnell man läuft, der Lauf ist einfach brutal, brutal geil.
So, I almost lost my lunch on the streets of Champagne-Lac.
Cola rein bis zum Anschlag und einfach weitermachen.
Man denkt sich das zwischendurch, denkt man sich, wenn ich ankomme, dann falle ich einfach um und schlafe erstmal oder so.
Can you pound a coke?
No, I ate too much at the last aid station.
What?
When I took over the lead so early, I just thought it's not good.
Pretty much all my training was just steep up, steep down.
He's setting the crowd on fire, ladies and gentlemen, Kylian Jordan!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Laufen, dem Laufsport-Feuilleton von alleslaufbar.de. Hier im Trailfunk mit Juliane und Christian.
Hallo.
Hallo Juliane, wie geht's dir?
Gut, wir haben uns lange nicht mehr hier gehört. Ja, wie geht's dir?
Mir geht es ganz okay. Ich klinge, glaube ich, etwas nasal und erkältet. Auf den Grund werden wir gleich noch eingehen in unserer Kategorie ausprobiert. Damit hat es nämlich etwas zu tun. Mhm. Aber ja, Juliane, erklär mal ganz kurz, warum hat es denn so lange gedauert, bis wir wieder eine Folge hier gemeinsam aufnehmen?
Ja, es drehte sich in der letzten Folge ja um die Tour de Jean. Und ich muss sagen, danach musste ich diesem ganzen Thema erstmal irgendwie Raum geben. Also dieses Erlebnis bei der Tour de Jean, bei diesem 200 Meiler, so, da ja, musste ich erstmal irgendwie was anderes machen. Und da kommen wir auch gleich drauf, was ich dann stattdessen gemacht habe. Jedenfalls war Trailrunning dann so ein bisschen abgeschrieben.
Du brauchtest etwas Abstand vom Thema, meinst du?
Ja, na, Abstand, aber eben Raum geben diesen Erlebnissen. Da konnte ich nicht einfach irgendwie so weitermachen. Das war einfach zu groß, diese Erlebnisse bei der TDG. Genau.
Aber jetzt hast du den Weg ins Trailrunning zurückgefunden. Ich glaube, so weit kann man gehen. Nämlich, du hast dich schon wieder für ein nächstes Rennen angemeldet, ja, und nicht für irgendeins.
Ja.
Welches?
Oh, jetzt kriege ich echt einen Shitstorm, weil ich habe auch allen gesagt, ich renne erstmal keine Rennen mehr und so. Und jetzt irgendwie, es hat mich aber gepackt. Ich kann einfach nicht anders. Es tut mir leid, Leute. Ich habe mich für den ZUZ 26 angemeldet, für die 100 Kilometer. Das ist einfach eins meiner liebsten Rennen. Nächstes Jahr wird es ja vom UTMB ausgetragen. Es gab ja eine riesen Kontroverse um das ganze Thema. Ja, was soll ich sagen? Ich mache mit, unabhängig davon, wer es organisiert. Ja, mal schauen, was ich jetzt für Nachrichten bekomme.
Hat bei dir der Anmeldeprozess denn technisch halbwegs funktioniert?
Nein, es war wirklich unfassbar kompliziert. Man musste hunderte Male die Anmeldeseite aktualisieren. Ich habe heute dann eine E-Mail von UTMB bekommen, dass sie sich entschuldigen für die Probleme und so weiter. Und ja, erst jetzt konnte ich bezahlen und so weiter. Es war alles schwierig. Aber gut, das einmal dahingestellt. Es gab auch dafür gab es einen riesen Shitstorm bei Social Media. Also ich will nicht gerade in der Haut derjenigen stecken, die dahinter stehen und die auf diese ganzen Angriffe reagieren müssen. Aber was auch interessant ist, ist ja, sich das Event dann nochmal anzuschauen, wenn UTMB das organisiert. Also hat das wirklich vom Flair verloren vielleicht? Ist es ein ganz anderes Gefühl, da in der Startlinie zu stehen? Also ich finde das schon einfach erstmal total interessant aus Beobachterperspektive. Du hast ja sehr zeitnah, nachdem das publik wurde, auch einen Artikel darüber veröffentlicht und auch einen Podcast dazu aufgenommen und so. Wie hast du das Ganze wahrgenommen?
Du meinst jetzt die ganze Kontroverse, ja, von A bis Z. Ja. Ja, das ist jetzt ja eigentlich schon wieder fast ein bisschen Schnee von gestern in unserer schnelllebigen Welt. Von daher will ich das gar nicht alles nochmal aufrollen, aber ja, ist natürlich spannend und interessant, da mit ein bisschen Distanz so drauf zu schauen und das einfach zu beobachten. Fand ich, es hat auch gewisse unterhaltsame Elemente, also auch vor allem jetzt die, sag ich mal, die Kontroverse nach der Kontroverse, also jetzt mit dem ganzen Anmeldeprozedere, was nicht ganz so gut funktioniert hat wie geplant. Auch da gab es ja dann auf Instagram fast noch eine größere Aufregung drum als um den Kaufprozess von Ironman. Mhm. Also auch da ist ganz interessant, sich das einfach anzuschauen und da so ein bisschen die Szene so ein bisschen zu deuten, ja, wie sie tickt und so. Das fand ich ganz interessant, ja.
Waren lustige Kommentare dabei, ne? Einige haben gesagt, das ist spannender als Tatort schauen, sich die Kommentarspalte anzuschauen unter dem letzten Post halt vom Sud.
Alles laufbar, Autor Daniel hat, glaube ich, es so formuliert, es sei einfacher, Frührente ohne Abzüge zu beantragen.
Mit 35.
Mit 35, als sich beim Zugspitz Ultraschall anzumelden.
Ja, einer der besten Kommentare fand ich auch. Ja.
Okay, wir haben heute ein Thema vorbereitet, über das wir im Hauptteil dann sprechen wollen. Benenne es einfach mal die neuen Silent Stars des Trailrunnings, ja? Wie man an die Weltspitze unseres Sports kommt und trotzdem abstinent von Social Media sein kann. Das fanden wir ganz interessant, da ist uns die letzten Wochen einiges aufgefallen. Aber bevor wir dazu kommen, natürlich erst unsere weiteren Kategorien, Juliane.
Genau, ausprobiert, aufgeschnappt und all in, all out. Ausprobiert. Wir haben beide etwas ausprobiert. Ich hatte es schon angeteasert. Seit der Tour de Jean war ich fast gar nicht mehr laufen. Hatte ich irgendwie keine Lust. Ich bin nicht verletzt oder so, weil die Frage kam dann immer, hey, warum läufst du nicht mehr? Ich bin nicht verletzt. Ich habe was Neues entdeckt.
Was ist es?
Ein Kumpel hat mich auf eine Radfahrt mitgenommen und ich dachte, ja, ein bisschen Radfahren und so, warum nicht? Ums Wettersteingebirge rum. Und das hat so Spaß gemacht, Radfahren, dass ich mir ein paar Tage später ein Mountainbike gekauft habe und eigentlich jetzt nur noch auf dem Rad sitze. Also Trails oder eher Forststraßen, also so gut bin ich auf dem Mountainbike noch nicht, per Rad irgendwie zu erkunden, ist so cool. Da hat sich einfach eine ganz neue Welt eröffnet und ich kann aus diesem Raum, aus dieser Tür, die sich geöffnet hat, ich kann aus diesem Raum nicht mehr austreten. Ich bin da jetzt wirklich tief drin und ja, habe einfach richtig, richtig viel Spaß wieder auf den Trails, aber halt auf dem Rad.
Ja, also man merkt das total, dass du da echt was gefunden hast, was dir viel Freude macht. Ich glaube, so, das ist mal untertrieben zu sagen, du brennst da richtig für, ja. Also du hast da richtig Lust und es ist auch schön zu sehen. Ganz überraschend kommt es ja natürlich nicht. Also es gibt viele Leute hier bei uns, die das beides kombinieren, die also laufen, die und Radfahren, Rennradfahren, Mountainbiken, wie auch immer. Die meisten Leute in unserem Freundes- und Bekanntenkreis sind Multisportler, kann man, glaube ich, so sagen. Von daher ist es vielleicht auch ganz cool und verständlich, dass du nach so einer intensiven Laufzeit, ja, über mehrere Monate, wo Laufen die absolute Priorität war, jetzt einfach mal was anderes machst. Ist für den Körper wahrscheinlich auch ganz angenehm, oder?
Ja, auf jeden Fall. Aber man meint halt gar nicht, wie anstrengend das halt doch ist, Berge hochzufahren mit dem Bike, ne? Das ist schon irgendwie richtig, richtig krass. Und was mir jetzt immer wieder auffällt, im Vergleich halt zum Trailrunning, wie kompliziert doch das Mountainbike oder andere Sportarten sind. Also was einmal, wie kostspielig das doch ist im Vergleich zum Laufen, wie viel man doch mehr beachten muss, also Radpflege und so weiter. Es ist so ein, also einmal ist es so ein Rabbit Hole auch, da kann man sich in alles so krass reinfuchsen. Und Trailrunning ist halt doch einfacher, ne? Du ziehst die Schuhe an und gehst raus und beim Rad, naja, du musst dann hier noch die Kette pflegen und das Rad noch sauber machen und wo kommt das hin? Das ist ja ein Riesengerät und also du brauchst Platz, du brauchst Geld, du brauchst Zeit. Das ist schon ein riesen Unterschied zum doch sehr, weiß nicht, niedrigschwelligen Trailrunning.
Ja, jetzt bist du natürlich mit einem, ich sag's mal, Ultra-Mindset ausgestattet. Und es ist natürlich klar, dass wenn du jetzt Fahrradfahren wirklich entdeckst, jetzt nicht einfach mal eine halbe Stunde um den Ententeich fährst, sondern dass das gleich dann um die Zugspitze geht. 100-Kilometer-Tour, 7-8 Stunden später bist du wieder zu Hause. Und dass da vielleicht auch gleich der Gedanke kommt, vielleicht kann ich auch mal Wettkämpfe, also Ultradistanzen fahren. Und da kriege ich natürlich gleich so ein bisschen einen Schreck, weil ich habe schon so ein Gespür auch dafür. Ich bin ja auch selber mal ein bisschen Rad gefahren und ich beobachte den Radsport auch interessiert, so ein bisschen aus der Ferne. Und ich weiß, dass das ein sehr zeitintensiver Sport ist. Also ich würde sagen, noch zeitintensiver als Ultralaufen, ja, wenn man das, sage ich mal, auf einem ambitionierten Niveau betreiben möchte, wo man mal einen Wettkampf fahren will und so. Ja, wie stehst du dazu? Was ist deine Verteidigung?
Genau, Wettkämpfe habe ich mir natürlich auch schon angeschaut, Mountainbike-Wettkämpfe. Aber das ist ja auch das Ding, wir haben ein Kind, wir arbeiten viel und so weiter, wir pflegen Freundschaften. Da bleibt wirklich dann, also da kann man muss man zusammenrechnen, wie viel Zeit man für Sport eigentlich noch hat. Und was mich interessiert, auch bei so Wettkämpfen, ist schon so eine neue Szene kennenzulernen. Also wie beim Trailrunning, da habe ich auch angefangen, Wettkämpfe zu laufen, ohne dafür richtig zu trainieren, sondern eher, man meldet sich an, so diesen Eventcharakter kennenlernen und so weiter, die Infrastruktur zu nutzen, nicht ein Mountainbike-Rennen über die Alpen selbst zu organisieren, sondern halt die ganzen logistischen Vorteile von so Events irgendwie zu kaufen im Grunde. Ne? Man bezahlt eine Startgebühr und dann kauft man sich halt eine Vereinfachung seines Raderlebnisses. Sowas eben. Also ich werde jetzt kein Radprofi, das habe ich nicht vor. Aber mal schauen, wo das endlich, ich bin jetzt auch für den ZUT angemeldet. Das Trailrunning bleibt ja auch in meinem Leben. Aber ich finde es ganz schön, dass das Trailrunning sozusagen ein kleines Schwesterchen bekommen hat. Und das ist halt das Radfahren. Und wie du schon gesagt hast, das ergänzt sich ja auch ganz gut.
Ich habe auch etwas ausprobiert. Und zwar etwas, das ich schon seit längerer Zeit mal ausprobieren wollte, es aber nie getan habe. Die Rede ist vom Nasenpflaster. Mhm. Spätestens seitdem ich mit Moritz auf der Heide mal ein Interview gemacht habe hier bei uns, einen prominenten Vertreter des Nasenpflasters, habe ich mir gedacht, das brauche ich eigentlich auch, weil ich kriege wirklich beim Sport keine Luft durch die Nase. Ich muss immer von Anfang an durch den Mund atmen. Das liegt einfach daran, dass die Nase zu ist. Ja, und ich muss also die ganze Zeit auch, ich nenne es jetzt mal rotzen, ja, aber es bringt immer nur für ein paar Sekunden was. Danach ist sie sofort wieder zu. Aus keine Ahnung, was für Gründen, ob ich eben eine schiefe Nase habe, ich habe auch Allergien, keine Ahnung. Also es ist auf jeden Fall so, wie es ist. Und da wollte ich einfach mal dieses Nasenpflaster probieren. Das wurde mir auch witzigerweise auf Social Media die letzten Wochen von zig Anbietern als das lebensverändernde Tool irgendwie präsentiert. Und es hat jetzt gefruchtet, ich habe es mir einfach bestellt. Und ja, das habe ich ausprobiert.
Ja, also du musst gleich mal sagen, wie es während des Sports ist. Ich kann es nur beschreiben, wie es nach dem Sport ist. Seitdem läuft dir permanent, auch nach Abnahme des Stripes, die Nase. Aber hat es denn eine Wirkung während des Sports, also eine positive Wirkung?
Ja, auf jeden Fall. Es öffnet natürlich die Nasenflügel ein Stück weit, er zieht sie auseinander und damit kriegt man, das ist ja nicht schwer sich vorzustellen, mehr Luft. Und das funktioniert auch. Mhm. Beim Sport, ich habe es ja zweimal beim Laufen getragen und siehe da, ich kann tatsächlich durch die Nase ein- und ausatmen. Ich mache da meistens so eine Kombination aus Mund und Nase, das Beste aus beiden Welten sozusagen. Mhm. Und dann nehme ich es nach dem Sport ab. Das ist übrigens vielleicht bei meinem Typus Nasenpflaster besonders. Die kleben besonders stark, müssen sie ja auch. Ne? Du willst ja, dass sie kleben bleiben. Klar, aber das Abziehen, das ist ganz schön unangenehm. Das tut ganz schön weh. Ja. Naja, man schafft es dann. Und dann ist auch erstmal okay. Aber nach einer halben Stunde, nach einer Stunde so, wie du es beschrieben hast, ist es so, als wäre ich komplett erkältet. Also meine Nase läuft halt die ganze Zeit. Ich muss die ganze Zeit meine Nase schneuzen. Ich muss auch niesen. Es ist wie so ein Allergieanfall eigentlich und das jetzt Mitte November. Und ich frage mich halt, boah, wie wird das erst im Frühjahr, wenn die Gräser und die Pollen und alles, wenn das alles abgeht. Und es ist jetzt auch über Nacht geblieben. Ja, ich bin gestern am Nachmittag kurz gelaufen und es ist jetzt heute Morgen immer noch. Also vielleicht ist das doch nicht die langfristige Lösung für mich.
Für Allergiker
nicht geeignet.
Ja, nicht geeignet. Brauchst du halt eher was die Nase verschließen, damit die ganzen Pollen und so nicht reinkommen. Ja, ich bin gespannt, ob du das durchziehst, weil wenn das echt so die Tore öffnet, dass die Nase nur noch läuft, das hat ja dann auch nicht viel Sinn. Aber ja, erstmal interessant, sowas auszuprobieren. Habe ich auf dem Trail fast noch nie gesehen, außer bei Moritz. Ist eher so ein Straßenläufer-Ding, oder?
Ist eher so ein Straßenläufer-Ding, ja. Man sieht es auch im Radsport. Mhm. Man sieht es eigentlich überall. Aber stimmt, auf dem Trail eher weniger. Ja, und ich bin, also falls es irgendjemand da draußen gibt, keine Ahnung, Allergie- oder Medizinexperte, ich habe mich halt gefragt, muss mein ganzes Atem-Körpersystem sich vielleicht erstmal daran gewöhnen? Das ist jetzt ein Umstellungsprozess, es ist erstmal so eine Überreaktion, ja, auf kleine Partikel, die in die Nase kommen und nimmt das vielleicht mit der Zeit wieder ab? Also muss ich das jetzt einfach mal ein paar Wochen halt machen? Mhm. Ja. Das ist jetzt die Frage.
Das werden wir hier begleiten im Podcast.
Ja, es ist spannend. Es ist so spannend. Mensch.
Genau, aufgeschnappt. Oh, da haben wir aber zwei fette Themen aufgeschnappt.
Bitte, fang an.
Genau, wir waren während der UTMB-Woche in Chamonix und da gibt's ja neben der großen Laufveranstaltung auch viel Rahmenprogramm. Und ich durfte zu einem Filmfestival gehen. Da wurden Filme gezeigt, die Frauen als Protagonistinnen zeigen. Und ein Film hieß Of Course und da wurde Sophie Grant und Stephanie Case wurden begleitet über längere Zeit und ich muss das mal sagen, auf intimste Art und Weise. Also der Film beginnt, Stephanie Case hält die Selfie-Kamera in ihr Gesicht und sie weint. Es geht darum, dass Sophie Grant und Stephanie Case schwanger werden wollen, das auf natürlichem Wege aber nicht, ja, können leider und sich deswegen spritzen auf dem Trail und auf dem Klo und überall werden sie begleitet. Also wirklich sehr teilweise intime Situationen, die sie teilen. Und Sophie Grant läuft die Tour de Jean. Stephanie Case ist in Afghanistan, weil sie für die UN dort arbeitet. Also einfach ihr Leben wird gezeigt, einmal als Trailrunnerin, als ja Frauen, die gerne ein Kind haben möchten und auch in ihren beruflichen Kontexten. Und das fand ich wirklich ein extrem packendes, extrem berührendes Filmereignis. Der Film wird, glaube ich, auch bald auf YouTube für alle verfügbar sein. Und also absolute Empfehlung. Was spielt Trailrunning da für eine Rolle eigentlich, habe ich mich gefragt, weil das war ein Trailrunning-Filmfestival und dann sind da Themen wie Schwangerschaft, ja, also auch Kriegsgebiet wurde da gezeigt, ja, und irgendwie das Trailrunning, was hatte das eigentlich für eine Funktion in diesem Kontext? Und aus meiner Wahrnehmung war das halt so eine Problembewältigungsstrategie, also immer dieses, wenn du starke Emotionen hast, wenn es dir schlecht geht oder so, dann geh auf den Trail, da wurden dann auch Bilder gezeigt, wie Stephanie Case, ich meine auch bei der Tour de Jean, mal tief durchatmet. Ne? Also das waren immer die Momente, wo alles so leicht ist und so, obwohl natürlich ein Rennen wie die Tour de Jean irgendwie nicht gerade von Leichtigkeit so gekennzeichnet ist. Und diese verschiedenen, auch teilweise schweren Kontexte zusammenzubringen, das ist dem Filmemacher halt total gut gelungen. Also es ist wirklich ein sehr bewegender Film, wo Trailrunning keine Hauptrolle spielt eigentlich, aber doch so ein Fundament bietet für starke Emotionen und so weiter.
Mhm. Ja, ich glaube, das Hauptanliegen ist natürlich auch, die Trail-Community für solche Themen zu sensibilisieren. Also für Themen, die halt vor allem weibliche Trailrunnerinnen halt beschäftigen. Aber ich glaube auch, als Mann kann man sich natürlich damit identifizieren, dass es schwierige Lebenssituationen gibt und Umstände, wo der Sport halt, wie du es schon genannt hast, eine Lösungsstrategie ist, ja, oder ein Teil einer Lösungsstrategie sein kann, nennen wir es mal so. Von daher ist es ja schon irgendwie universell, ja. Also man hat irgendwie schwierige Umstände und der Sport ist dann vielleicht da, der geht niemals weg, sozusagen. Mhm. Ich konnte den Film leider nicht sehen, ich freue mich aber drauf, wenn er rauskommt. Es gab ja in dieser Woche auch noch eine andere Filmpremiere eines Films, den es jetzt schon öffentlich zu sehen gibt, nämlich über Katharina Hartmut. Wollen wir da noch kurz drüber sprechen?
Mhm. Der Film heißt auch Katharina und ist von Ethan Newberry, dem Ginger Runner, gedreht. Und ja, er zeigte halt eine ganz andere Katharina, als wie ich sie wahrgenommen hatte zuvor, als die Tour de Jean Gewinnerin mit Streckenrekord, als starke Dritte beim UTMB und so. Also irgendwie wirkte sie halt immer so unangreifbar stark. Und der Film zeichnet halt ein Bild von einer sehr fragilen Katharina, die auch in psychotherapeutischer Behandlung war, die sich, ja, also die wirklich eine sehr schwere Zeit hinter sich hat und übers Trailrunning eine Methode und Möglichkeit gefunden hat, sich wieder zu verbinden mit einer Community, überhaupt mit Menschen, mit der Natur. Und das ist also einmal, genau wie es dramatisch auch zu sehen ist, ist es auch irgendwie schön und sehr herzerwärmend zu sehen, wie jemand, ja, Resilienz irgendwie entwickelt, das ist ein sehr ausgelutschtes Wort, ich weiß, aber bei Katharina trifft das, finde ich, schon sehr zu. Also sie ist, ja, ich kenne fast niemanden, der so optimistisch rüberkommt und dieser Film transportiert das halt wirklich sehr, weil es wird auch gezeigt, wie sie dann auch körperliche Verletzungen hat und wie sie darauf reagiert und so, und das ist ja wirklich sehr bemerkenswert.
Ein sehr sehenswerter Film, der einen wirklich sehr nah ranführt an die Person Katharina Hartmut. Und ich finde es wirklich auch spannend, dass auch hier wieder Trailrunning als Teil eines Heilungsprozesses im weitesten Sinne irgendwie geframed wird, ja. Und es scheint mir ja doch irgendwie ein Trend, will ich es jetzt nicht nennen, das ist vielleicht in diesem Zusammenhang falsch, aber es gibt auch jetzt vermehrt Filme, die eben diese persönlichen Herausforderungen, diese persönlichen Struggles von Sportlern auch wieder in den Vordergrund stellen, ja. Und dass man da halt wirklich eine persönliche Verbindung auch zu diesen, zum Menschen hinter dem Athleten oder der hinter der Athletin aufbauen kann, finde ich.
Ja. Ja, absolut. Also sie sagt sehr, sehr viele Sachen, die mich irgendwie da auch berührt haben. Also weil sie wird zum Beispiel im Hard Rock gezeigt, wo sie fast ihr Augenlicht, also fast so, also sie also sieht fast gar nichts mehr, ne, und torkelt da irgendwie über die Trails und so. Aber mit einer Haltung, die so positiv ist. Also da würde ja jeder sagen, ich steige aus, ich mache das hier nicht mehr, das ist ja alles Quatsch. Und sie hat aber scheinbar so viel schlimmere Dinge erlebt, also einen unausgewählten Schmerz ertragen müssen durch psychische Krisen, dass dieser fast schon ausgewählte Schmerz im Rahmen des Trailrunnings ihr irgendwie gar nichts ausmacht. Also und das wirkt so stark und erhaben. Und Spoiler, also das Augenlicht kommt natürlich dann auch zurück und so. Aber das ist halt halt wirklich sehr interessant zu beobachten, was diese Person, Katharina Hartmut, hat erleiden müssen und wie sie halt darauf dann reagiert hat. Also das ist ja wirklich Resilienz. Du hast so schlimmes Leid erfahren und kannst bei anderen leidvollen Erfahrungen darauf mit so einer positiven Haltung reagieren und sagen, ja, das wird schon wieder alles. Und also sie lächelt auch die ganze Zeit und ist sehr freundlich zu allen aus der Community. Also da krieg ich jetzt in dem Moment Gänsehaut, weil das wirklich sehr berührend ist.
Ja, diese Resilienz und diese Kraft, die sie da auch irgendwie ausstrahlt und entwickeln kann, auch in so ganz schwierigen Situationen, scheint mir doch so zu sein, dass wenn, oder scheint darauf zu basieren, dass wenn Sport eben viel mehr ist, als jetzt einfach nur Spaß haben oder einfach nur sich mal körperlich betätigen, um fit zu bleiben, sondern es ist ja, da steckt ja ein ganzes irgendwie Lösungskonzept, Lebenskonzept irgendwie hinter, um mit Problemen eben klarzukommen im Leben. Mhm. Ich glaube, das setzt unheimlich was frei und es scheint dann fast alternativlos zu sein, da halt irgendwie sich durchzukämpfen durch den Hard Rock, selbst wenn man halt nichts mehr sieht, weil es muss wie sein. Es ist so einfach gesetzt und das finde ich, das kommt da halt ganz klar rüber. Sie kann gar nicht anders.
Sie kann gar nicht anders. Aber was mir auch gefallen hat, also sie dekonstruiert diesen Satz, running is my therapy. Das haben manche irgendwie, ja, posaunen das so raus und sie unterstreicht nochmal, nein, Laufen hat nichts mit Therapie zu tun. Sie hat das ergänzend zu ihrer psychotherapeutischen Therapie irgendwie eingesetzt, um gute Gefühle zu bekommen. Aber das Running is not therapy. Und das fand ich auch sehr gut, weil es gibt dann auch Filmchen, die das so darstellen, als könnten psychische Probleme durchs Laufen gelöst werden. Ergänzend sicherlich, aber das ersetzt natürlich keine Therapie. Und das mit Ausrufezeichen stellt sie auch richtig gut dar. Und das finde ich auch wichtig.
Mhm. Ja, über dieses ganze Thema Mental Health, Depressionen, Laufsport arbeiten wir gerade im Hintergrund an einem eigenen kleinen Podcast-Format. Wenn es da Neuigkeiten zu gibt, dann werden wir das natürlich hier kundtun. Aber es ist der Plan, da also regelmäßig auch ein Forum zu eröffnen, wo speziell diese Themen halt in einem Podcast-Format besprochen werden, weil wir glauben, dass es da auf jeden Fall Bedarf für gibt. Und da gibt es, glaube ich, sehr viel zu besprechen und zu erfahren. Ja.
Wir haben außerdem noch was aufgeschnappt, und zwar von der guten alten Courtney Dowater.
Courtney Dowater ist unter die Marathonläuferinnen gegangen. Das habt ihr vielleicht mitbekommen. Sie ist im Oktober beim Twin Cities Marathon gestartet und ist eine 2:49:54 gelaufen. Das war ihr erster Marathon seit über 13 Jahren oder so. Also richtig lange her. Das kann man natürlich mal machen, das wäre jetzt auch gar nicht irgendwie die News. Die News ist halt, dass ihr das so viel Spaß gemacht hat, dass sie gesagt hat, ich laufe im Dezember gleich den nächsten, nämlich beim California International Marathon will sie starten. Und zwar da auch mit einer spezifischen Marathon-Vorbereitung, die sie vorher mal durchziehen möchte. Also ein ganz anderes Training, als was sie sonst als Ultraläuferin so macht.
Es ist halt krass, welche Zeit sie bei ihrem ersten Marathon jetzt, oder also bei dem letzten Marathon jetzt hingelegt hat. Du hast die Zeit parat.
2:49:54 war es.
Genau, und jetzt ist halt die Frage, boah, was geht da noch, ne, wenn sie sich speziell vorbereitet? Was ist deine Prognose?
Hi Benny, weißt du, was mir auf meinen letzten Läufen hier zu Hause aufgefallen ist?
Nö, was denn?
Garmisch-Partenkirchen ist absolut Trailrunning-verrückt.
Okay, das wussten wir aber schon vorher.
Ja, aber jetzt weiß es wirklich jeder, habe ich das Gefühl. Denn auf quasi jeder Litfaßsäule und jeder Plakatwand hängen hier große Poster mit dem Spruch Trailrunning beginnt da, wo wir sind. Und hinter der Kampagne steckt GAPA Tourismus, das ist der Tourismusverband hier.
Ja cool, also für mich ist Garmisch-Partenkirchen ja sowieso die Trailrunning-Hauptstadt Deutschlands. Also wenn ich hier in Trailrunning-Montur durch die Fußgängerzone gehe, da fällt mir überhaupt nicht mehr auf.
Stimmt, hier sieht man echt mehr Trailrunning-Shorts als Lederhosen.
Ja okay, das ist eine gewagte Theorie. Aber sag mal, was ist eigentlich deine Lieblingstrainingsrunde hier in Garmisch-Partenkirchen?
Das ist gar nicht so einfach, aber also wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich vermutlich die Wankumrundung wählen. Das sind so knapp 20 Kilometer, etwas über 1000 Höhenmeter. Und da ist so ziemlich alles dabei. Also das tolle Single Trails, Panoramablicke, viele laufbare Abschnitte, kommst an allen Hütten vorbei und ja, es ist einfach alles dabei. Du merkst, ich komme mit den Schwärmen. Wie sieht's bei dir aus?
Wank, ja, das ist natürlich der totale Klassiker. Ich bin ja eher der Kramerspitz-Fan, also der Gipfel gegenüber vom Wank. Da gibt es richtig viele schmale Singletrails zu entdecken. Oben wird es auch nochmal richtig hochalpin, also genauso wie ich es mag. Es führt keine Seilbahn hoch, das den Vorteil hat, dass man ein bisschen einsamer unterwegs ist. Und natürlich kann man von oben den perfekten Blick auf die Zugspitze genießen.
Okay, ja, der Kramer ist wirklich ein Traum. Es gibt einfach auch so viele kleine Touren, die man hier laufen kann, also auch in den Wintermonaten. Es muss ja nicht immer gleich 1000 Höhenmeter hochgehen.
Absolut. Garmisch-Partenkirchen ist definitiv immer eine Reise wert, egal ob Winter oder Sommer. Wie sagt man nochmal neudeutsch dazu? Runcation?
Ja, genau. Runcation. Ja, vielleicht habt ihr ja auch mal Lust, die Region hier läuferisch zu erkunden. Muss ja nicht immer gleich der lange Urlaub sein. Vielleicht reicht ja auch ein Wochenend-Kurztrip. Wenn ja, dann schaut gerne in die Shownotes. Klickt auf den Link und schaut euch die Website von Garpa Tourismus an. Dort kann man direkt Unterkünfte buchen, auch spontan und kurzfristig.
Macht das unbedingt. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
Ah, es ist schwer zu sagen. Sie wirkte aber, was man zumindest auf Bildern gesehen hat, beim Twin Cities Marathon wirklich sehr entspannt.
Also Courtney ist, glaube ich, wirkt immer sehr, sehr entspannt.
Ja, also ich sag mal, eine Range zwischen 5 und 10 Minuten wird sie sicherlich noch unterbieten können. Ja, aber irgendwie erkenne ich da gerade auch so einen Trend. Mhm. Deswegen habe ich das Thema noch mitgebracht, weil ich irgendwie das Gefühl habe, Marathontraining war eine Zeit lang unter Trailrunnern so ein bisschen verpönt. Oder nicht nur Marathontraining, sondern allgemein Straßenmarathons. Ja. Mhm. Aber irgendwie hat sich das gewendet. Es scheint mir doch so zu sein, dass Straßenmarathons wieder ein bisschen cooler geworden sind.
Aber das Gefühl, das ist so ein neuer alter Trend. Also früher war es in meiner Peer Group, sag ich mal, normal, dass man gewechselt hat zwischen Trailrunning im Sommer oder so und dann Straßenmarathon im Herbst und dann war irgendwie Off-Season oder sowas. Und ja, jetzt machen die Leute das vielleicht wieder vermehrt. Vielleicht hat es auch nie aufgehört. Vielleicht ist das immer abhängig von den Freundeskreisen.
Ja, vielleicht haben wir es einfach nicht mitbekommen. Aber ich habe schon gedacht, dass sich Leute entscheiden und auch sagen, nee, ich bin jetzt Trailrunner und ich meide den Asphalt. Mhm. Ja, wie der Teufel das Weihwasser. Und ja, aber wenn jetzt natürlich jemand Populäres wie Courtney Dowater, die sicherlich irgendwo auch Trendsetterin sein kann, das halt so macht und das irgendwie auch präsentiert auf Social Media und so weiter, dann werden das ihr Leute auch nachmachen wollen oder sie denken zumindest mal wieder darüber nach. Ah ja, stimmt, da war ja was. Es gibt ja diese Straßenmarathons und vielleicht ist es auch mal cool, wieder ein bisschen schneller zu laufen und so. Mhm. Also vielleicht ist das tatsächlich so, dass das Straßenmarathon-Ding wieder so ein bisschen zurückkommt in unsere Trailrunning-Welt.
Boah, ich hoffe nicht eigentlich. Weil was ich daran nämlich nervig finde, sind diese Prognosen, die man dann stellt von wegen, ah ja, eine Courtney läuft ja auf Asphalt die und die Zeit. Naja, dann kann sie ja so dieses Ableiten, dann kann sie ja beim UTMB und so das und das bestimmt laufen. Also als könnte man das messen oder überhaupt irgendwie vergleichen. Auf dem Trail sind halt Zeiten ja eigentlich nicht wirklich vergleichbar. Man kann halt von einer guten 10-Kilometer-Bestzeit oder Marathon PB eigentlich nicht auf Trailleistung schließen. Also zumindest nervt mich das, wenn man das tut. Und das ist dann, glaube ich, nämlich wieder die Folge. Also deswegen hört bitte auf, alle Straßenmarathon auf Bestzeiten laufen zu wollen.
Ich laufe ja nächstes Jahr keinen Straßenmarathon, aber den auch was sehr, sehr Laufbares.
Richtig versierte Trailrunner sagen ja, das ist ein halber Straßenmarathon, der Rennsteig.
Genau. Und das Training dafür wird wahrscheinlich auch ähnlich aussehen. Wie für einen laufbaren Marathon.
Du hast jetzt einen neuen Trainer. Willst du das an der Stelle auch noch publizieren?
Ja, habe ich bei uns im Mitgliederpodcast schon erwähnt. Der Markus Brennauer wird mir einen Plan schreiben für den Rennsteig. Ja,
das ist nämlich auch spannend.
Mit dem Ziel, 10 Jahre nach meinem ersten Start dort 41 Minuten schneller zu sein als meine letzte Zeit im Alter von 41 Jahren.
Mhm, wieder so ein Zahlenspiel. Ihr seid ja auch wirklich Freaks, ne? Aber ist cool. Nee, ist super.
Ich habe überhaupt noch nicht drüber nachgedacht, wie schnell ich dann laufen müsste und ob mich das vielleicht gerade auch überfordern könnte.
Also wenn Markus dein Trainer ist, dann wird das passieren, dass du um einiges schneller sein wirst.
Ja. Naja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und dann
kommen wir zu einer sehr leichten, freudigen Kategorie. All in, all out.
Es ist in aller Munde. Das Training von Scott Johnston. Wir hatten jetzt auch gerade einen Artikel wieder diese Woche auf der Website, den Benny geschrieben hat, wo die Trainingsmethoden nochmal dargelegt werden. Benny hat auch einen Podcast im Coaches Corner darüber aufgenommen. Ja, wer ist Scott Johnston? Ganz kurz, ist der Trainer, der unter anderem Tom Evans und Ruth Croft trainiert. Beide haben den UTMB dieses Jahr gewonnen. Ein Doppelsieg für Scott, muss man sagen. Scott Johnston hat ein Buch geschrieben, The Apple Athlete, zusammen mit Kilian Jornet, wo er sein Training auch nochmal dargelegt hat. Ja, und das scheint jetzt doch so ein, wie soll ich sagen, spätestens jetzt nach dem UTMB ist das in aller Munde und man hat das Gefühl, alle Trailrunner wollen jetzt so trainieren wie die. und versprechen sich da was
in aller Munde. Und das Buch liegt auf allen Nachttischen, glaube ich, von Trailrunnern. Ich kenne so viele, die dieses Buch bestellt haben und die jetzt nach dieser Methode trainieren wollen. Und was beinhaltet diese Methode unter anderem?
Unter anderem, genau. Unter anderem, also natürlich ein Riesenkonzept dahinter, ja.
Mit Gewicht an den Berg zu gehen, also mit einer Gewichtsweste oder extra Wasserflaschen im Rucksack oder so. Also mit Zusatzgewicht Uphill-Training halt zu absolvieren.
Genau, um die Ermüdungsresistenz eben auszuprägen.
Genau, all in oder all out.
All in, all out, ja, würden wir das machen? Ich sage jetzt einfach mal all in. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ich kann mir es wirklich sehr gut vorstellen.
Also ganz bildlich, also du hast deinen Trailrunning-Rucksack, dieses kleine, leichte Ding. Es ist ja wirklich alles auf Leichtigkeit ausgelegt, damit man halt irgendwie schnell den Berg hochkommt. Und du packst dir dann da irgendwie 2,5 Liter Flaschen Wasser rein, oder was?
2? 5?
Das ist absolut peinlich, ganz ehrlich. Also du bist ja auch kein Tom Evans oder so. Du bist Hobbyläufer und wir reden jetzt mal hier über die breite Masse der Trailrunner da draußen. Hört auf, euch das Leben schwer zu machen. Es geht im Trailrunning ja auch darum, eine gute Zeit am Berg zu haben. Und wenn du aber irgendwie 5 extra Kilo oder noch mehr, 10 extra Kilo im Rucksack hast, dann ist das kein schöner Bergtag mehr. Dann ist das einfach nur beschissen.
Also mir geht es jetzt nicht darum, immer eine gute Zeit am Berg zu haben. Mir geht es darum, eine gute Zeit in Chamonix zu laufen. Und das erreiche ich eben genau dadurch, dass ich halt im Training mich auch mal schinde. Tut mir leid. Also das ist, man kann es sich doch bildlich vorstellen. Man kann es sich doch wirklich bildlich vorstellen, ja. Wir haben eine Kraxe. Da tragen wir manchmal unsere Tochter mit herum. Und das ist sehr, sehr anstrengend. Und wenn du die Kraxe dann abnimmst und ich lass dich dann mal tragen, dann fliege ich ja einfach. Ja? Und so muss es sich dann auch beim UTMB dann anfühlen, wenn du vorher wochenlang mit Gewichtstraining den Berg hochgestapft bist.
Ich deck mal auf, was das wirklich heißt. Das heißt Rückenprobleme, schlechte Nächte, weil der Rücken und weil alles zwickt. Mit der Kraxe gehe ich nicht mehr an den Berg. Das ist viel zu schwer. Du machst dir alles kaputt und musst das eigentlich mit zusätzlichem Krafttraining noch irgendwie ausbalancieren, weil das einfach zu doll ist. Einen Berg hochzugehen, hochzulaufen, ist schon anstrengend genug. Lass die scheiß Gewichte weg. Es ist wirklich peinlich. Also ich, wie gesagt, nicht Elitesportler, so, klar, wenn es irgendwie um Sieg in Chamonix geht, aber für 99% der Läufer da draußen geht es nicht um einen Sieg in Chamonix. Und dann kann man doch vielleicht auch einfach ja, die Natur vielleicht mal genießen und nicht da irgendwie mit Gewichtsweste den Berg hochhetzen. Das ist auch aus der Außenperspektive. Überleg mal, du siehst da jemanden, der 5 Wasserflaschen mit sich trägt. Das ist peinlich. Also da würde ich das erste Mal seit langem mal wieder richtig Scham empfinden mit diesen ganzen Wasserflaschen. Wenn die Wanderer mich dann auslachen, würde ich auch denken, ja, zu Recht, wirklich zu Recht.
Also lassen wir mal diesen ganzen Wettkampfaspekt weg. Ja, man muss ja gar nicht in Chamonix wo auch immer starten, sondern man kann es auch einfach mal so machen. Denn das steigert natürlich dann in folgenden Läufen, wenn man das mal regelmäßig macht als Trainingseinheit, auch den Spaß bergauf. Bergauf ist für die allermeisten von uns einfach ein Pain in the ass, weil es einfach total schwierig und anstrengend ist. Und es ist, man freut sich, wenn man oben ist, dass man wieder runterlaufen kann. Ja, so.
Runterlaufen mit 5 Wasserflaschen, da läufst du gar nichts mehr. Das geht ja alles auf die Gelenke. Oder lässt du die Wasserflaschen oben am Gipfel stehen?
Das ist ja gerade der Witz, warum man Wasserflaschen nehmen könnte. Die könnte man ja oben einfach auskippen.
Wasserverschwendung, das ist dreist, wirklich.
Über sich rüberkippen, in sich reinflößen. Wirklich. Du weißt, wie sehr ich schwitze. Also das Wasser kann ich definitiv gebrauchen, da wird kein Tropfen verschwendet. Und es ist tatsächlich auch gar nicht so verkehrt, wenn man hin und wieder, das muss man natürlich sehr vorsichtig einsetzen, muss man auch ganz genau auf seinen Körper hören, damit mal bergab läuft mit dem Gewicht. Auch das kann sinnvoll sein. Natürlich muss man da ein bisschen gucken. Man soll sich dann natürlich jetzt nicht irgendwie Knieschmerzen reinlaufen oder irgendwas. Ja? Das ist dann schon, das ist ein bisschen dann an der Grenze, aber es kann sinnvoll sein,
ich prognostiziere dir mal, wie die ganzen Uphill-Athleten, die das Buch jetzt gekauft haben, nächstes Jahr aussehen werden. Die haben entweder Knieprobleme, weil sie beim Downhill-Laufen einfach 10 Kilo Wasser hinten im Rucksack hatten oder Rückenprobleme, weil sie beim Hochlaufen sich irgendwie verrenkt haben. Außerdem haben sie wenig geschlafen, weil nachts tut dann echt überhaupt alles weh. Das geht alles auf die Gelenke, es geht alles auf den Rücken, es geht alles auf die... Das ist nicht klug. Lasst das sein. Ich bin sowas von all out.
Also, bei der Tour de Jean, Juliane, da hatte ja nach 4 Stunden alles wehgetan, ja? und zwar, ich glaube, das liegt auch daran, dass du mit so viel Gewicht unterwegs warst, wie noch nie zuvor.
Deswegen würde ich es auch nicht im Training nochmal einsetzen. Wer will denn, dass der liebste Sport, den man ausübt, einem so viele Schmerzen zufügt? Das ist nicht klug. Es gibt natürlich Wettkämpfe, da musst du viel Gewicht hinten dran mitschleppen, weil es überlebenswichtig ist, alle möglichen Erste-Hilfe-Sets und was weiß ich. Aber just for fun irgendwie Wasser mitschleppen, was du dann irgendwie oben noch auskippst, sorry, das ist ja wirklich verheerend schlimm. Was machen diese Trainer aus unserem Sport?
Ich weiß überhaupt nicht, wo da der Unterschied ist zu irgendwie einem Intervalltraining mit Tempoeinheiten. Das ist ja auch anstrengend. Das ist ja auch irgendwie auch kein Laufen jetzt nur, weil es Spaß macht, sondern das ist ja auch eine Trainingseinheit. Das ist einfach eine andere Trailrunning-spezifische Trainingseinheit. Warum verurteilst du das?
Also Trailrunner haben eh schon einen semi-guten Ruf, finde ich, auf dem Trail, so gerade in der Bergwelt. Und wenn die jetzt noch mit Gewichtswesten und zusätzlichen Wasserkanistern irgendwie einen Berg hochrennen, keuchend, oben fast kollabierend und dann auch noch runter, stolpernd wahrscheinlich, sich überschlagen, weil der Wasserkanister einfach hinten so rumschuckelt. Sorry, gibt es demnächst dann irgendwie Trailrunning-Rucksäcke, wo man Wasserkanister irgendwie noch besser befestigen kann oder so? Also was ist das? Also komm erstmal ohne Kanister einen Berg ordentlich hoch und dann reden wir weiter. Aber wirklich für Hobbyathleten, ohne dass ich jetzt Trainerin wäre, sage ich mal, ist das nichts.
Es wurden zwei neue Weltrekorde aufgestellt und zwar im Vertical K, also 1000 Höhenmeter hoch. Bei den Männern wie auch bei den Frauen. Jetzt weiß ich nicht, ob die beiden von Scott Johnston trainiert werden. Ich bin mir ziemlich sicher nicht, ja. Mhm. Aber zumindest bei den Männern, der Rémi Bonnet ist natürlich auch ein Weltklasse-Skibergsteiger, beziehungsweise ein, wie nennt man das?
Ski-Mountaineer.
Skimo-Dude, ja. Das heißt, der rennt im Winter, muss jetzt mal angucken, mit Skiern tatsächlich eine Piste einfach hoch. Genau. Ja, im Laufschritt, ja.
Genau.
So, jetzt stell dir mal vor, das ist ja auch mehr Gewicht als ein Laufschuh, ja. Das ist ja eigentlich genau dasselbe. Also Nein. Doch, du machst etwas unter erschwerten Bedingungen und danach fällt dir es natürlich viel leichter mit weniger Gewicht.
Also Rémi, den will ich mal sehen, wie er auf Skiern irgendwie noch einen Wasserkanister irgendwie im Rucksack hat. Ich glaube, das macht er nicht, weil es ein cooler Dude ist.
Also wenn es ihn noch 30 Sekunden schneller macht auf die 1000 Höhenmeter, dann würde er das aber machen, weil das ist halt ein Profi. Und
ein Profi, aber das ist auch der Unterschied. Natürlich jetzt bei den Weltklasse-Athleten und Athletinnen, ja, ist das vielleicht dann das letzte Fitzelchen, die letzten paar Prozent, die du dich noch verbessern kannst. Und natürlich Skimo, da hast du auch extra Gewicht und wenn du irgendwie noch eine extra Stulle einpackst, hast du auch ein bisschen extra Gewicht. Das meine ich gar nicht. Es ist einfach, wenn die Hobbyathleten meinen, irgendwie kiloweise Wasserkanister Berge hochschleppen zu müssen, um irgendwie von Platz 298 beim UTMB auf Platz, weiß ich nicht, 293. Also es ist einfach nicht notwendig. Und wofür? Um dich wichtig zu fühlen? Um dich wie ein Weltklasse-Athlet zu fühlen? Das ist doch, wem macht man da was vor? Genieß einfach die Zeit am Berg.
Einfach auch mal, um was auszuprobieren.
Also, ja, wie mit deinen Nasenstripes und seitdem läuft deine Nase ununterbrechlich. Never change a running system. Vielleicht bleibt man einfach, es macht wahrscheinlich für die meisten Athleten schon einen Unterschied, wenn sie mal passende, vernünftige Schuhe tragen würden. Na, dann würden sie schon einen Berg schneller hochkommen. Oder mal sich einfach verpflegen würden. Mir würden 1000 Sachen einfallen, die jemanden schneller machen und mit mehr Freude ausstatten oder mehr Freude versprühen lassen, als Wasserkanister mitzuschleppen. Sorry.
Also sorry, Juliane, wenn du nächstes Jahr den Zugspitz Ultra Trail bei UTMB gewinnen möchtest, dann nur mit Gewichtsweste.
Will ich zum Glück nicht.
Nur mit Gewichtsweste. Ich verschreibe dir das Training.
All out.
Dann kommen wir jetzt in unsere Hauptkategorie Lauf der Dinge. Unser Thema lautet, wir haben es schon am Anfang gesagt, die neuen Silent Stars im Trailrunning. Was meinen wir mit Silent Stars? Das ist eine Überschrift eines Artikels, den wir gelesen haben. Da haben wir es einfach mal übernommen. Der Artikel lautete Silent Stars, 5 Football Stars who don't use social media. Der Artikel ist erschienen auf der Seite liveafterfootball.eu. Und naja, dieses Jahr gab es ja die Trailrunning-WM. Und zwei deutsche Frauen haben dort Goldmedaillen gewonnen. Das ist einmal Nina Engelhardt und Julia Erle. Und beide sind nicht auf Social Media vertreten. Und das wurde auch thematisiert, zum Beispiel als Nina Engelhardt dann im Anschluss an ihren Erfolg beim Free Trail Podcast bei Dylan Bowman im Interview war, da haben die auch über dieses Thema gesprochen. Und ja, wir haben uns überlegt, was hat das zu bedeuten? Wie kann man das feuilletonistisch einordnen, oder?
Genau, und wir haben zu dem Thema nämlich auch Artikel und auch eine Studie und eben Beiträge gefunden. Dachten wir, das greifen wir mal alles auf und sprechen drüber. Es gibt zum Beispiel den Artikel Don't Post Your Achievements on Social Media. Ein Artikel von Said Ul Hassan, der auf universe.com publiziert wurde, Ende letzten Jahres. Also es bezog sich also auf das Jahr 25. Nina Engelhardt und Julia Erle sind dem offenbar nachgekommen. Und ja, also in dem Artikel wird vor allem auf ja mentale Gesundheit auch referiert, dass das nicht gut tut, dass das auch vor allem bei anderen Schlechtes auslöst. Also wenn alle, wie bei LinkedIn zum Beispiel, wo ja jede Melde irgendwie aus einem Erfolg besteht, wenn du immer von deinem beruflichen, von deinem sportlichen, von deinem persönlichen Erfolg kundtust, dann löst das natürlich nicht nur bei dir was aus, dass du süchtig nach Kudos, nach Likes und nach Anerkennung werden kannst, sondern auch bei anderen, die sich vielleicht weniger erfolgreich fühlen, wenn sie stetig von diesen Erfolgsmeldungen so, ja, also wirklich, ja, bombardiert. Es ist ja wirklich ein Bombardement von Erfolgsmeldungen. Und ja, die Frage ist, ob im sportlichen Kontext, ob das vielleicht ein Trend ist oder wird, werden kann, vielleicht Rennen zu laufen in dem Erfolg, wie Nina und Julia das getan haben, und nicht darüber zu posten.
Das ist die große Frage, weil ich würde ja sagen, also nee, der Zeitgeist ist ja erstmal ein ganz anderer, ja. Gerade wenn man so auch die Verwertungslogik quasi mal die Marktmechanismen sich anschaut, ist ja doch der weitaus größte Teil der LeistungssportlerInnen daran interessiert, im Trailrunning zumindest Sponsorenverträge abzuschließen, um einfach ihren Sport auch zu finanzieren. Das ist ja nicht so wie im Fußball, deswegen ist auch der Vergleich mit dem Fußballartikel mit den Silent Stars natürlich hinkt so ein bisschen.
Ja, das ist interessant, weil da werden Namen genannt wie Pep Guardiola zum Beispiel, der kein Social Media bespielt. Ja, aber Pep Guardiola, also jeder kennt Pep, niemand, also er braucht das nicht, der hat ganz andere Medien.
Ja, ja, vor allem der hat auch andere Verträge mit seinem Verein, wo er wahrscheinlich ein Jahresgehalt von mehreren Millionen halt überwiesen bekommt. Mhm. Das heißt, der ist ja auf diese Zusatzeinnahmen auch gar nicht angewiesen, aber bei uns im Sport, im Trailrunning, ist es ja noch ganz anders. Da gibt es eben keinen Verein, der dir ein Grundgehalt bezahlt, sondern wenn dich keine Sponsoren bezahlen, naja, ein paar Groschen Preisgeld kann man vielleicht hier und da abstauben, aber davon kannst du deine Karriere nicht finanzieren.
Ja, vielleicht muss man da wieder differenzieren, ob du es professionell betreibst, den Sport betreiben möchtest oder nicht. Wobei Nina Engelhardt ja auch Vollzeit, meine ich, auch zumindest also in großem Umfang arbeitet als Ingenieurin und trotzdem auf dem Leistungsniveau, also Weltmeisterin, mithalten kann und eben nicht auf Sponsorenverträge angewiesen ist. Das ist natürlich noch besonders interessant, spricht aber, glaube ich, auch für ihr großes Talent. Also ich meine, wie gut wäre sie, wenn sie nicht so viel arbeiten würde und noch mehr trainieren könnte?
Genau, das ist die große Frage. Das ist vielleicht wirklich auch eigentlich ein kleiner Exkurs. Aber lass uns da mal vielleicht ganz kurz abbiegen, weil das ist wirklich interessant. Also was sagt das auch über unseren Sport aus, wenn keine Vollzeitprofis Weltmeister werden können? Mhm. Also es ist ja, sie ist ja im Prinzip Freizeitsportlerin, sie ist Amateurin.
Mhm. Ja, also entweder ist ihr Talent so unfassbar riesig, ja, oder der Sport ist eben halt doch noch nicht so durchprofessionalisiert.
Wie man so angenommen hat, jetzt eigentlich die letzte Zeit, ja.
Genau, also weil so viel Geld fließt dann ja doch nicht. Also im Vergleich zu anderen Sportarten, jetzt hatten wir halt gerade Fußball, da fließen ja ganz andere Gelder und dankbarerweise sind die Fußballer halt nicht darauf angewiesen, nochmal einzelne Sponsorenverträge abschließen zu müssen, um über die Runden zu kommen. Und beim Trailrunning ist es ja tatsächlich anders. Also wenn du da keinen Markensponsor, keine Brand irgendwie an deiner Seite hast, naja, dann musst du aber viel arbeiten. Sonst kannst du dir dieses Hobby, dann ist es ja auch nur ein Hobby, aber nicht leisten.
Das ist genau. Schon so, ja. Und Sponsoren kriegst du eben nur, wenn du dich auf Social Media eben auch darstellst. Und diesen Luxus, das nicht zu tun sozusagen, den muss man sich dann halt leisten können, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, indem man halt seinen Lebensunterhalt mit einem normalen Job in Anführungsstrichen verdient.
Interessant fand ich, dass Nina Engelhardt im Interview mit Dylan Bowman gesagt hat, dass sie gar nicht wüsste, warum sie sich dem aussetzen soll. Sie ist eine sehr selbstbewusste Person, sagt sie. Sie kennt ihre Bedürfnisse und so. Und das ist gerade kein Bedürfnis, sich da irgendwie darzustellen, diese Zeit sich auch zu nehmen. Und das ist interessant, sie ist Jahrgang 96, also gehört der Gen Z, genau wie Julia Erle auch. Und das ist vielleicht auch so ein Generationsding. Also das sind, die heißen ja die Digital Natives, sind eigentlich mit Social Media und so weiter groß geworden, die kennen das alles, aber nutzen das gar nicht mehr so. Und da habe ich eine Studie gefunden, die wurde auf Deutschlandfunk wurde die publiziert, dass 37% dieser Altersgruppe, also der Gen Z, schon in therapeutischer Betreuung waren, unter anderem auch wegen des erhöhten Social-Media-Konsums und so. Natürlich sind die auch in der Pandemie irgendwie, hatten die ihre, also eine wichtige Zeit in ihrer Altersgruppe. Und naja, also wenn du diese schlimme Erfahrung gemacht hast, dass Social Media dich krank macht, dass dir das schlechte Gefühle gibt und so, vielleicht kennt also die Gen Z eher das Bedürfnis nach Ablehnung, also nach sich da rausziehen aus dieser Social Media Welt. Vielleicht ist das so ein Generationsding.
Ja, definitiv. Also wenn man mitbekommt, dass jeder Dritte seiner Schulklasse quasi irgendwie dann zum Therapeuten muss, ja, dann fragt man sich natürlich, ist das was für mich, ne? Ja. Es gibt tatsächlich einige Promis auch da draußen, auch abseits der Sportwelt, Schauspieler, wie heißt der Schauspieler, der Harry Potter gespielt hat? Naja, der hat auf jeden Fall auch kein Social Media und der hat gesagt, er macht das nicht, weil er sich nicht zutraut, dass er mental stark genug dafür ist. Ja, das würde ihn fertig machen. Das
Daniel Radcliffe.
Zum Beispiel.
Mhm. Stark genug für Social Media ist auch interessant, weil viele ziehen daraus ja gerade ja Selbstbewusstsein, gerade wenn sie viel Anerkennung bekommen. Aber bei anderen ja löst das halt genau das gegenteilige Gefühl aus, dass sie sich klein fühlen, dass sie, weil was, wenn die Likes ausbleiben oder so, ne? Oder gerade wenn andere mehr Likes bekommen, man vergleicht sich und es hat so viele negative Aspekte natürlich auch.
Bei dieser Aufmerksamkeitsökonomie natürlich auch für einen Daniel Radcliffe.
Ja.
Also wenn du halt auf dem Cover der Times bist, eines berühmten Magazins bist, dann brauchst du natürlich nicht die Follower oder die Likes wie andere vielleicht. Ja, dann ist das vielleicht gestillt. Aber das ist ja, finde ich, auch eine ethisch-moralisch total interessante Frage, ja.
Ah, jetzt geht's los. Jetzt bin ich gespannt.
Und zwar ist eigentlich so ein Sieg, ja, ein Weltmeistertitel, ist der ethisch-moralisch möglicherweise sogar mehr wert, wenn du es eben nicht noch über die Maße ausschlachtest, um soziale Anerkennung, soziales Kapital zu erlangen, anzuhäufen. Also ich sage jetzt mal stumpf gesagt oder ein bisschen einfach gesagt Karma-Punkte. Ja? Wird das honoriert ja, vor dem jüngsten Gericht später? Hey, du bist Weltmeisterin geworden und du hast nicht damit geprahlt. Also natürlich wurde darüber berichtet und du hast auch mal ein Interview gegeben, aber du hast nicht noch irgendwie monatelang danach Content sozusagen. Hey, habt ihr das alles schon mitbekommen? Ich bin Weltmeister geworden übrigens. Guckt mich an hier.
Da würden viele jetzt zustimmen. Da habe ich auch eine Beobachtung in der Szene gemacht. Es gibt diesen Bergsportler Albert Neuner, der auch so gut wie gar nicht bei Social Media präsent ist. Alle Jubeljahre postet er ein Bild mit einem Hashtag ohne Beschreibung irgendwas. Und der ist den Wetterstein Graz in einer sehr, sehr schnellen Zeit gegangen und alle waren beeindruckt und das hat man halt so am Rande irgendwie mitbekommen, weil ja, er das vielleicht einem Kumpel irgendwie erzählt hat oder so, der nachgefragt hat. Und das hat dann die Runde gemacht, von dem, boah, Albert Neuenhaber, habt ihr das mitbekommen? Und der ist doppelt so schnell, der ist viel schneller gewesen als zum Beispiel Michael Wohlleben, der gesponserter Athlet ist. Und als der den Wetterstein gerade gegangen ist, wurde ein großer Film darüber gemacht. Das war sehr publik und da hat er viele Anerkennung für bekommen. Und dann irgend so ein Albert Neuner, irgend so ein Bergführer-Dude, er macht das halt viel schneller und redet nicht mal drüber. Und das gab halt in der Szene richtig viel Anerkennung. Genau was du gesagt hast, dieses, oh, der ist ja so bescheiden und ja, das ist mal ein richtiger Bär und so weiter. So, also das ist, was jetzt in deine These spielt, das von wegen, boah, das ist vielleicht, das gibt Karma-Punkte und so, das ist vielleicht das viel höhere soziale Kapital, was der da abgreift, als jemand, der das so publik macht. Oder, und jetzt kommt meine These, verpflichtet ein Sieg oder so eine starke Leistung nicht dazu, das kundzutun, jetzt gerade auch bei Nina Engelhardt und Julia Erle, um zum Beispiel auch anderen Frauen zu zeigen, hey, das ist möglich, ich teile meine Erfahrungen, meine Erlebnisse, um anderen da auch ja einfach zu zeigen, was der Sport bietet, auch für Frauen. Und wenn ich das alles geheim halte, dann verschließe ich da auch anderen viele Türen. Also Talent und Erfolg verpflichtet vielleicht auch zum Teil.
Also das glaube ich auf keinen Fall. Es ist natürlich dann noch die Aufgabe von Dritten, also zum Beispiel von Medien, darüber zu berichten und das publik zu machen. Das ist klar. Es ist schwierig, selbst in einem kleinen Sport wie Trailrunning Weltmeisterin zu werden und keiner bekommt das mit, sag ich mal. Mhm. Aber die Frage ist ja, inwieweit du das selber noch persönlich proaktiv noch darüber hinaus, sag ich mal, publik machst. Das ist ja so ein bisschen die Frage. Aber ich finde halt, bei deinem Bergsteigerbeispiel ist das nicht der ultimative Flex. Ist das nicht so ultimative Zeichen von Stärke?
Also so FKTs aufzustellen, ja, und die dann gar nicht auf der Seite einzutragen, gar nicht darüber zu reden, nicht zu posten, sondern irgendeinem Kumpel zu erzählen und der berichtet dann weiter davon. Und das meinst du? Also,
ne, naja, man kann es schon auf der Seite eintragen, aber ist einfach niemandem dabei erzählen. Belassen.
Ich glaube, dass viele sich das wünschen würden, dass viele sich so verhalten, weil, und das kann ich dann wieder nachvollziehen, weil so ein Oversharing von Erfolgen stattfindet. Also weißt du, wenn ich Social Media, Instagram konkret aufmache und irgendwie ein Hashtag, was weiß ich, Laufen, Trailrunning oder so eingebe und dann schaue, dann wird ja jeder 5 Kilometer Trainingslauf als Riesenerfolg dargestellt. Da wird ein Post gemacht, da hat jemand ein Selfie aufgenommen, dann noch eine Fernperspektive, dann noch den Strava-Eintrag gescreenshottet und dann eine richtige Slide von Foto, also einen unfassbar zeitaufwendigen Post kreiert, dann noch einen Text dazu geschrieben, dann verhashtagt, dann noch Leute verlinkt, am besten auch noch potenzielle Sponsoren und so. Und das für einen läppischen irgendwie, weiß nicht, 2,5 Kilometer Lauf irgendwie im Englischen Garten oder so. Oder auf den Isar Trails. Und wenn das so viele Menschen machen, weil es gibt wirklich Millionen Beiträge unter dem Hashtag Trailrunning und das als immer als super Erfolg, als beste Trainingseinheit ever dargestellt wird, dann findet halt dieses Oversharing von Erfolgen statt und dann ist ja gar nichts mehr ein Erfolg, wenn alles auf einmal ein Erfolg ist. Und dass da Leute genug von haben aus der Szene, das kann ich schon nachvollziehen.
Ja, das führt natürlich auch zu einer Art Verzerrung der Realität, weil man hat das Gefühl, okay, also alles, was ich auf Social Media sehe, das ist sozusagen alles, was es gibt. Mhm. Ja, und man vergisst ja auch ganz häufig, dass das halt wirklich nur die Spitze des Eisbergs ist und dass alles, dass noch ganz viel Unsichtbares auch passiert, ja, was nicht auf Instagram oder auf TikTok oder sowas zu sehen ist. Mhm. Und das fand ich jetzt das Beispiel mit dem Bergsteiger halt total interessant. Oder auch Nina Engelhardt, die dann im Prinzip immer nur zu großen Wettkämpfen aufkreuzt und sonst in der Versenkung verschwindet und man gar nicht mehr damit rechnet, dass man weiß, dann kommt sie aus dem Nichts und wird einfach Weltmeisterin. Man fragt sich so, wer ist diese Frau? Und auch Dylan Bowman, der war ja völlig überfordert ein Stück weit, weil ich wollte recherchieren und ich habe einfach nichts gefunden.
Ja, das ist halt ein sehr stilles Phänomen in einer sehr lauten Welt. Und das ist halt so das Problematische. Aber weil diese stillen Leute ja so wenig geworden sind, ist es, glaube ich, besonders interessant, die dann doch mal vor die Kamera zu kriegen und mit denen zu sprechen, weil das wirklich verschwindend gering ist. Also jetzt gerade im Trailrunning, gerade wenn man Wettkämpfe läuft, ich meine, weil wir reden jetzt schon vom Wettkampfsport, ne? Außerhalb der Wettkampfbubble, da gibt es ja viele stille Läufer, die fast 10% der Strava-Nutzer haben gar kein Social Media, da gab es auch so eine Studie.
Fast 10% der Strava-Nutzer haben kein Social Media, wobei Strava ja
auch Social Media ist. Strava ist auch ein Grunde Social Media inzwischen, genau, aber die posten das eben nicht nochmal.
Das ist ja dann doch eine sehr geringe Zahl, also nur 10%?
Nur 10%, das stimmt, aber dennoch sind es halt 10%. Ne? Also diejenigen, die keine Wettkämpfe laufen und das nur für sich dokumentieren, die sind ja auch da, aber wir sprechen jetzt eher über die Wettkampfläufer, die alles dann so als Riesenerfolg publizieren und breitreden und eine richtige Postreihe und ihre eigene Marketingkampagne fahren irgendwie.
Du hast eben gesagt, dass die stillen Leute weniger geworden sind, das würde ich jetzt gar nicht mal so sagen, man weiß es ja einfach nicht, weil sie ja still sind, sage ich mal. Ja. Ich glaube aber, dass also introvertierte Menschen und extrovertierte Menschen, das hält sich wahrscheinlich immer so die Waage jetzt so. Ist wie Männlein, Weiblein, irgendwie ist das dann von der Natur irgendwie dann so wahrscheinlich so ein bisschen aufgeteilt.
Ja, das kann sein. Aber ich glaube auch für die Nina Engelhardt und Julia Erle und so, also stell mal vor, du wirst Weltmeisterin und ja, also in dieser Welt, also wo alle einen Social-Media-Account haben, wo alle ihr Training, alles dokumentieren und so, das muss sich doch echt nach so einem Zwang, nach Sichtbarkeit anfühlen, oder? Also es ist ja schon beachtlich, dass jemand, ja, mit so einem Leistungspotenzial das nicht kundtut. Also das ist, finde ich schon, also gerade wo wirklich die so ein omnipräsenter Zwang zur Sichtbarkeit eigentlich zu herrschen scheint.
Mhm. Ja, ich glaube, also die Versuchung ist ja schon bei uns allen da, könnte ich mir vorstellen. Diese Stimme von wegen, jetzt hol dir doch noch ein bisschen den Applaus vielleicht ab. Im Interview auf Freetrail von Nina Engelhardt hat man nicht das Gefühl gehabt, dass sie diese Versuchung überhaupt wahrgenommen hat oder dass die bei ihr präsent ist. Die wirkte wirklich sehr souverän in ihrer Entscheidung und sehr in, in sich ruhend, sage ich mal, dass diese Stimmen da bei ihr gar nicht so vorkommen, ne?
Ja, das stimmt überhaupt nicht. Genau, die hat einfach, ihr Leben ist so ausgefüllt mit ihrem Job und so weiter. Da hat sie gar nicht, ja, das Bedürfnis, so hat sie es ja genannt.
Also ein Beispiel, ganz kurz vielleicht. Ja, ich bin irgendwann mal den Allgäu-Panorama-Ultra gelaufen. Nicht den Ultra, die Marathon-Distanz. Und da hatte ich einen ganz okayen Tag. Und da bin ich irgendwie Vierter meiner Altersklasse geworden. Und ich habe mich danach, als ich auf Strava was dazu schreiben wollte, halt, es ist für mich jetzt nicht sowas Alltägliches, dass ich irgendwie in irgendwelche vorderen Plätze reinlaufe. Deswegen wäre das für mich schon, sage ich mal, in meiner kleinen Welt ein Erfolg gewesen. Ja, hey, ich bin fast aufs Podium gelaufen sogar, in meiner Altersklasse nur, aber immerhin. Und ich habe es aber dann ganz bewusst gelassen. Also ich habe diese Stimme halt gespürt, dass das vielleicht irgendwie, ja, irgendwie würde man dafür Anerkennung bekommen in der Strava-Welt. Weißt du, wenn ich jetzt sage, übrigens vierter AK und so. Ja, aber ich habe es halt dann gelassen und genau, diese bewusste Entscheidung, weil ich natürlich auch an meine Karma-Punkte später gedacht habe.
Ja, und das weiß ich halt gar nicht mit diesen Karma-Punkten, weil ich will nochmal dieses, ja, diesen...
Um das klarzustellen, ich glaube nicht an Reinkarnation und an Karma. Ja,
um nochmal diesen Aspekt aufzugreifen, so Thema Frauensport und so, wir hatten dann noch einen anderen Artikel gefunden auf sportspro.com, da gab es einen Artikel, der hieß 2025, the year of the female athlete on social media, Fragezeichen, und in dem Artikel wurde ausgeführt, dass Social Media gerade für den Frauensport eher eine Möglichkeit bietet, ihre Geschichte zu erzählen, weil gerade die Berichterstattung über Frauensport, siehe auch gerade im Fußball und so weiter, war ja also über die letzten Jahrzehnte sehr lückenhaft oder gar nicht vorhanden. Und Social Media bietet natürlich dann eine Möglichkeit, Storytelling, sogenanntes, zu betreiben. Ist natürlich auch ein zweischneidiges Schwert, denn man weiß natürlich nicht, wie die Algorithmen genau funktionieren. Werden vielleicht bestimmte Körperformen, bestimmte Hautfarben und so weiter eher ja höher gerankt und so weiter. Das ist wieder irgendwie dann ein anderes Thema. Aber die Beobachtung halt in diesem Artikel war, dass gerade Frauen über Social Media dann eben auch mal die Aufmerksamkeit bekommen, die sie vielleicht verdienen, neben ihren männlichen Kollegen. Und das möchte ich dann jetzt auch erstmal so als positiven Aspekt werten.
Ja, auf jeden Fall. Also das wäre halt wirklich dann die Gegenthese. Ja, wir haben jetzt ja so ein bisschen darüber spekuliert, ist dieses Silent Stars, wird sich das vielleicht vermehren? Ist das irgendwie ein Trend, ja, den man beobachten kann? Ist das jetzt ein Anfang, ist einer Zeitenwende oder einer Kehrtwende? Ist es ein Kipppunkt, um ein paar Begriffe aus der zeitgenössischen Diskussion reinzuwerfen? Ja, oder eben nicht, weil das hatten wir auch schon festgestellt. Eigentlich ist der Zeitgeist ein anderer und die Möglichkeiten, die Potenziale für weibliche Sportlerinnen, das doppelt gemoppelt, aber für weibliche Athleten, sich halt darzustellen und sich auch zu präsentieren, ist ja so groß wie nie, ja, weil man eben nicht mehr auf irgendwelche Gatekeeper angewiesen ist von irgendwelchen Mainstream-Medien, die mit männlichen Redaktionen besetzt sind, sondern man hat es eigentlich auch ein bisschen selber in der Hand. Ja.
Selber in der Hand. Da will ich auch eine andere Athletin noch einbringen. Wir hatten auch einen Beitrag von Sternstunde Philosophie angeschaut mit einer Radsportlerin Maren Reusser. Und sie bekam die Frage gestellt, ob ihr großes Talent, sie ist auch Weltmeisterin geworden, Europameisterin und so weiter, nicht verpflichtet, also auch der Community gegenüber, dem Sport gegenüber oder auch sich selbst gegenüber, das irgendwie kundzutun. Und da hat die Maren auch ganz vehement geantwortet, nein, Talent und Erfolg verpflichtet zu nichts. Und das fand ich eine also sehr ja kategorische und auch richtige Antwort. Aber, und der Nachsatz ist mir wichtig, aber wenn du es publik machen willst, ich meine, Nina Engelhardt war jetzt dann auch in einem Podcast und so weiter, dann ist das ja auch in Ordnung. Ne? Also dürfen wir jetzt auch nicht so streng sein und sagen, hey, seid mal alle bitte Silent Stars, dann steigen eure Karma-Punkte, sorry. Also da gehe ich nicht mit, da kann ich den All-Out machen.
Ist keine Forderung, ja.
Genau, es verpflichtet zu nichts, Erfolg oder überhaupt, es müssen nicht auf einmal alle Storyteller werden und eine eigene Marketingkampagne fahren. Aber so ein paar Leute, die Interessantes zu erzählen haben, ja, bitte, seid nicht silent.
Ja, ein Stück weit, man hat es auch bei Dylan Bowman gehört und ein Stück weit beobachte ich es an mir selbst, beneidet man ja diese Menschen auch, also die wirklich sich diesen Luxus fast gönnen, auf diesen ganzen Kram, ja, dieses ganze toxische und blöde Kommentare und irgendwelche anzüglichen DMs, die man als Frau dann wahrscheinlich auch bekommt, auch als Sportlerin und so weiter. Das haben die alles gar nicht. Da müssen die sich gar nicht auseinandersetzen. Die können sich irgendwie so aufs Wesentliche konzentrieren, auf ihre Freunde, auf ihr Training, auf ihre Arbeit, also ihre Familie und so. Das ist doch irgendwie, das hat doch was so total Befreiendes, was so total Puristisches. Das ist fast wie auf einem anderen Planeten. Also, dass es das halt auch noch gibt, dass es überhaupt geht heutzutage. Mhm. Ja, kann man sich, geht das überhaupt? Mhm. Muss man nicht in diese ganzen Netzwerke eigentlich eintreten und so? Das finde ich halt irgendwie faszinierend.
Ja, das unterstreicht die These, dass Social Media genau toxisch ist, unglücklich potenziell macht.
Potenziell.
Und da gibt es ja auch Belege für, das stimmt. Und gleichzeitig kannst du aber auch Anschluss an eine Community finden, die online ja auch viel stattfindet. Also die Trailrunning-Community ist online ja gerade bei Instagram und so weiter, Strava und so weiter, sehr aktiv. Und gerade wenn du ein Neuling bist oder so, oder überhaupt, ja, dich da irgendwie connecten willst, dann ist das halt online am einfachsten möglich. Und deswegen, also das will ich schon auch mal aufmachen. Aber jetzt sind wir wieder beim großen Social-Media-Thema. Wir waren ja eigentlich bei den Silent Stars. Ob wir einen Trend da aufgedeckt haben, ob das vielleicht der Weg ist, dass SportlerInnen künftig ja weniger darüber posten und dadurch den ultimativen Flex hinlegen.
Ja, im Trailrunning vermutlich eher nicht. Solange man tatsächlich auf noch auf persönliche Sponsoren angewiesen ist, dann geht das halt damit einher, dass man eben auf Social Media auch präsent sein muss. Ja.
Und ich freue mich darüber, denn dann kann ich bei Instagram mehr anschauen, was die Leute alles so leisten.
Okay, damit würde ich sagen, beenden wir diese Folge vom Laufen. Mal sehen, wann wir die nächste aufnehmen. Dann gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.